Erleben Sie den Hydrogen Dialogue Summit and Expo am 4. und 5. Dezember 2024 in Nürnberg. Und seien Sie dabei, wenn die nationale und internationale Wasserstoffbranche die Weichen für einen erfolgreichen Markthochlauf für den Energieträger der Zukunft stellt.
Unterstützt von starken bayerischen und internationalen Partnern bietet der Hydrogen Dialogue optimale Voraussetzungen für die erfolgreiche Vernetzung von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft an einem der attraktivsten Industriestandorte Europas. Das Programm aus Summit und Expo bietet eine ideale Plattform, um mit Expertinnen und Experten der globalen Wasserstoffwertschöpfungskette in den Dialog zu treten und die neuesten Wasserstofftechnologien zu erleben. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket und nutzen Sie den Code HD24BAR. Noch einmal Code HD24BAR.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, wir begrüßen, so wie letzte Woche ja schon angekündigt, wieder einen sehr interessanten und, man kann vielleicht sagen, prominenten Gast an der Hydrogen Bar.
Ja, hallo Fabian. Fabian Pfaffenberger ist vom H2B zu uns gekommen. Letzte Woche haben wir schon über das Thema Import von Wasserstoff gesprochen. Heute gehen wir weiter in die nächsten Themen. Aber erstmal herzlich willkommen.
Hallo Johannes, hallo Martin, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich wieder auf den Austausch.
Ja, super. Ja, es freut natürlich uns wirklich auch sehr, dass du schon wieder die Zeit gefunden hast, uns an der Hydrogen Bar zu besuchen. Wie es der Johannes schon erwähnt hat, wir haben letzte Woche im Endeffekt ja schwerpunktmäßig über die Verteilung von Wasserstoff eben halt aus dem internationalen Kontext raus hierher nach Bayern gesprochen, wollen uns in dieser Woche jetzt mehr anschauen, zum einen eben dann die Erzeugung von Wasserstoff und zum anderen dann halt ganz konkret unser Wasserstoffökosystem hier in Bayern. Wenn wir vielleicht mit der Erzeugung von Wasserstoff starten, ist das ja im Endeffekt so ein bisschen ja die Grundlage. Man kann im Endeffekt das schönste Verteilnetz aufbauen, das schönste Kernnetz aufbauen. Wenn kein Wasserstoff erzeugt wird, dann macht es wenig Spaß. Über die Erzeugung in anderen Ländern haben wir letzte Woche schon gesprochen, aber wir haben ja auch festgestellt, wir können uns nicht nur auf die internationale Erzeugung verlassen und die Lieferung hierher nach Bayern, sondern wir müssen auch vor Ort bei uns, wahrscheinlich, so ist der Gedanke, Fabian, möglichst viel im Endeffekt erzeugen, richtig? Mehr ist da wahrscheinlich besser.
Genau, je mehr, desto besser. Importe sind das eine, mittel- bis langfristig vor allem von Bedeutung, also auch bis die Importinfrastruktur, Pipelines dann auch stehen. Und anfangs auch erstmal für die Großabnehmer, aber man muss natürlich schauen, wie man ansonsten die Wasserstoffversorgung auch sicherstellen kann. Klar, also neben Wasserstoff an sich, der dann über Pipeline, über LOACs oder dann gebunden Ammoniak, Methanol etc. importiert wird, müssen wir auch heimisch hochfahren. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, warum Produktion hier in Bayern? Wenn die Stromgestehungskosten in anderen Regionen auf der Welt deutlich niedriger sind, zum Beispiel, ich war jetzt auch mehrfach schon in Saudi-Arabien oder in den Arabischen Emiraten, da hat man PV-Stromgestehungskosten von ja fast schon lächerlichen 1 bis 2 Cent je Kilowattstunde. Davon sind wir jetzt hier extrem weit weg und wir haben auch natürlich ein begrenztes Potenzial für erneuerbare Energien. Also warum nicht warten, bis der billige Wasserstoff doch sicherlich aus der Leitung kommt? Da hätte ich jetzt ja 3, vielleicht 4 Argumente. Also Punkt 1, Diversifizierung. Und Sicherheit, je mehr man heimisch produziert, desto weniger ist man von Importen abhängig. Klar, das ist jetzt fast schon eine Binsenweisheit. Was passiert, wenn Großprojekte zur Wasserstoffproduktion im Ausland dann nicht realisiert werden und dann plötzlich auf dem heimischen Markt zu wenig Wasserstoff da ist? Also das wäre ja ein schlimmer Fall. Und auch wenn jetzt die deutschen Wasserstoffproduktionsprojekte vielleicht noch immer nicht diese Dimension von großen ausländischen Großprojekten haben, jedes kleine Projekt reduziert natürlich die Abhängigkeit. Man muss auch immer bedenken, und das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, die Projekte, die weltweit entstehen, beinhalten fast immer auch eine lokale Wertschöpfung. Also Localization ist da ein großer Begriff. Also nicht nur Wasserstoff zu produzieren vor Ort, sondern dann noch die gesamte Wertschöpfungskette dahinter bis hin zu Green Fertilizer, Green Steel. Und am Ende wird dann nicht der günstige Wasserstoff verkauft, sondern die teuren Folgeprodukte. Und das ist natürlich ein großes Problem, das auf Deutschland und auch auf Bayern zukommt, weil man natürlich auch sicherstellen muss, dass Wertschöpfung in Deutschland bleibt. Und das ist dann für mich auch schon Argument Nummer 2. Für die heimische Produktion, nämlich das Stützen der heimischen Industrie. Es gibt bereits jetzt Akteure, die Wasserstoff einsetzen wollen, können, müssen, zum Beispiel, weil Anlagen umgerüstet werden müssen oder bereits jetzt schon Anwendungsfälle existieren, zum Beispiel, dass Wasserstoff, momentan grauer Wasserstoff eingesetzt wird, der 1:1 ja dann durch grünen Wasserstoff ersetzt werden könnte. Oder weil man eben frühzeitig die industrielle Transformation bestreiten möchte. Und zu warten, bis es dann eine Pipeline gibt, ist eventuell einfach zu fatal, weil zu spät, vielleicht wirtschaftlich nicht sinnvoll oder weil man Zeit vergeudet. Und wenn jetzt beispielsweise nicht mehr diese Mengen von Multimillionen Tonnen an Bedarfen vorliegen, dann kann man die Produktion auch schon über oder den Bedarf schon über heimische Produktion decken. Also kleinere Mengen mit kürzeren Versorgungswegen. Wichtig ist da natürlich, der Preis muss stimmen und das bringt mich dann zu Argument Nummer 3. Wir haben ja Phasen in Deutschland mit sehr viel Überschussstrom im Netz. Photovoltaik und Windparks müssen dann abgeschaltet werden oder vom Netz genommen werden. Wir zahlen zum Teil Geld, um den Strom an die Nachbarländer loszubekommen. Im Jahr 2023 waren wir zwar mit 7 Terawattstunden nicht im Überschuss, sondern wir mussten mehr importieren an Strom, als wir exportieren konnten. Lag sicherlich auch an der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke. Aber es wurden auch 10 Terawattstunden erneuerbare Energien abgeregelt. Und es gab 2023 auch 6.500 Stunden mit negativem Strompreis. Und da kann natürlich eine netzdienliche Elektrolyse, die also genau dann produziert, wenn wir diesen Überschussstrom haben, sehr sinnvoll sein, sehr attraktiv. Gab es ja in bisherigen Folgen bei euch auch schon Diskussionen über das Thema. Wir haben in Pfeffenhausen jetzt den ersten netzdienlichen Elektrolyseur in Süddeutschland mit 5 Megawatt. Das ist jetzt nicht riesig, aber schon deutlich mehr als viele andere Projekte. Und solche Projekte, und das ist so mein letztes Argument noch, solche Projekte schaffen natürlich auch kleine Ökosphären, also mit Abnehmern, mit Verteilstrukturen. Und es entstehen darum auch gerne mal Forschungsprojekte. Technik wird erlebbar, was wiederum dann das Interesse und die Akzeptanz für Wasserstofftechnologien steigert, also so positive Spillover-Effekte. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und das sind eigentlich so meine 4 Argumente pro Produktion hier in Deutschland. Mhm.
Wenn man sich da den Preis anschaut, das hast du ja schon angesprochen, es darf nicht zu teuer werden. Wahrscheinlich wird Wasserstoff, der lokal produziert wird, in der Herstellung immer teurer als importierter. Aber ist es so, dass dann dass man diesen Preisaufschlag eventuell deckeln kann, dass der so weit nur geht, wie die zusätzlichen Transportkosten sind, um Wasserstoff aus dem Ausland hier nach Deutschland zu bringen. Glaubst du, das ist möglich?
Ja, das sind natürlich auch starke Markteingriffe. Da muss man immer schauen, was sich am Ende...
Also ich meine jetzt nicht, dass der Staat das sagt, sondern dass es einfach wirtschaftlich quasi sich selber so einpendelt, dass man das hinbekommt.
Ich sage mal, so einen gewissen Pendel- oder Einpendeleffekt wird es so oder so geben müssen. Man muss sich darauf einstellen und auch die Wasserstoffpreise werden perspektivisch sinken, einfach mit steigendem Angebot. Und wir haben auch jetzt schon Abnehmer, die ja bereit sind, für einen teuren Wasserstoff zu bezahlen. Bestes Beispiel der Mobilitätssektor. Dort ist man weniger preissensibel, als es die Großindustrie ist, die zu Recht auch gerade einen Industriestrompreis fordert, weil einfach die Energiekosten für die heimische Industrie im Vergleich der außereuropäischen oder europäischen einfach zu hoch ist. Also das ist eine Möglichkeit. Ja, welche Möglichkeiten man da hat, also auf internationalen Level natürlich gibt es Förderprogramme oder Mechanismen, Marktmechanismen, die Hydrogen Bank, die quasi ein gewisses Delta dann auch mitfinanziert oder H2 Global. Aber das nützt natürlich jetzt nicht unbedingt den Projekten hier in Deutschland.
was mich da interessieren würde, es gibt hier in Bayern ja auch das Elektrolyseur-Förderprogramm. Ich glaube, es nennt sich, ich glaube, BioFeli, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, was auf der Ebene jetzt die European Hydrogen Bank so ein bisschen ja jetzt gerade halt für Aufregung sorgt, ist im Endeffekt diese neue Anforderung auch, dass Elektrolyseure ja jetzt der ISO-Norm entsprechen müssen, der 22734, was die Sicherheit und eben halt die Performance von Elektrolyseuren angeht. Man hat da offensichtlich eben halt leidvolle Erfahrungen gemacht, dass die Hersteller von solchen Elektrolyseuren oder auch die Betreiber zu Beginn viel versprechen und dann halt unter Umständen nicht alles tatsächlich dann so einhalten können, wie es da versprochen worden ist. Wie ist es denn mit diesem Förderprogramm in Bayern? Wie sind die Anforderungen an so einen Elektrolyseur, auch der darüber jetzt gefordert, installiert und in Betrieb genommen werden soll? Oder ist man da eher auf der Seite, man vertraut quasi auch der Industrie, man vertraut der Wirtschaft und stellt da jetzt weniger Anforderungen, speziell was die Performance angeht?
Oh, das ist ein guter Punkt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Liegt aber auch daran, dass das bayerische Elektrolyseurförderprogramm auch liebevoll BioFeli genannt wird, dass das durch eine andere Organisation betreut wird und dort der Projektträger ist. Die technischen Details kann ich jetzt hier leider nicht sagen. Was aber gefordert wird, ist, dass die Anlage mindestens 1 Megawatt groß sein muss, mindestens 5 Jahre in Betrieb, 100% grünen Wasserstoff, also kein Strommix. Das sind Anforderungen. Was jetzt aber die technische Qualität angeht, kann ich jetzt dazu leider nicht sagen. Was ich jedoch weiß, ist, dass vor allem jetzt Hersteller zum Zuge kamen, die im deutschen, europäischen Umfeld auch angesiedelt sind, dass es jetzt momentan Diskussionen über die Zuverlässigkeit der Zusagen der Elektrolyseure gibt. Ja, man muss sich ja immer auch bedenken, der Markt ist noch im Entstehen. Man hat zum Teil auch noch weniger Erfahrung, auch mit größeren Projekten, und dementsprechend wächst auch vieles erst mit den Erfahrungswerten. Dennoch würde ich jetzt mal behaupten, persönlich, dass die Zuverlässigkeit insgesamt der Anlagen auf deutscher, europäischer Hersteller oder auf der amerikanischen gut ist, sehr gut. Es aber sicherlich noch große Fragezeichen gibt bei Elektrolyseurherstellern oder Elektrolyseuren aus dem chinesischen Marktumfeld. Dort wird einfach in kürzester Zeit die Produktion hochskaliert und es gibt einfach noch wenig Erfahrungswerte. Man hört zum Beispiel auch, dass das weltweit größte Elektrolyseprojekt in China eigentlich nicht durchgehend läuft und auch nur auf halber Kapazität, weil es dort einfach große Probleme gibt.
Genau dieses Problem eben auch, dass man sich das angeschaut hat. Und eben auch sieht, ja, es wird vielleicht mehr versprochen, als gehalten wird in gewisser Hinsicht.
Ja. Wenn man sich diese Elektrolyseure anschaut, dann, du hast ja gemeint, das führt dann auch dazu, dass sich andere Firmen drumherum ansiedeln. Weil quasi, wenn Wasserstoff da direkt vor Ort hergestellt wird, dann ist natürlich das Einfachste, den direkt drumherum zu verbrauchen. Wie schätzt du dieses Ökosystem Wasserstoff in Bayern ein? Ihr habt, glaube ich, mehr als 370 Partner in eurem Netzwerk. Ist es eine große Zahl? Ist es, wo ihr sagt, hier, da sind Firmen komplett durch die gesamte Wertschöpfung vertreten? Gibt es da irgendwelche Fokusgegenden, was quasi in Bayern ganz besonders gut läuft, so ungefähr, oder wo sich viele Firmen hier ansiedeln?
In Bayern läuft doch alles gut, das wissen wir doch.
Die Besten. Das ist ja immer das Problem an allen, ja, genau. Ja.
Spaß beiseite. Also das sogenannte Wasserstoffbündnis, das ist das Netzwerk, das wir in Bayern koordinieren und das zeitgleich mit dem H2B ins Leben gerufen wurde, 2019, ist ein loses Bündnis, kostenlos. Wir haben dort 370 Partner, gestartet mit 18 im Jahr 2019. Also es ist ein sehr gutes Wachstum und ich würde jetzt mal behaupten, wir sind so das größte oder mit das größte Netzwerk in Deutschland, das kein Verband oder kein Verein ist. Also es ist wirklich ein kostenloses Angebot für alle Akteure, in Bayern, die was mit Wasserstoff zu tun haben, Technologieanbieter, Großabnehmer, Stadtwerke, also dieses ganze Potpourri vom Startup bis zum multinationalen Großkonzern. Wichtig ist, dass man eben einen Sitz in Bayern hat und was mit Wasserstoff zu tun hat. Und da kommen natürlich verschiedene Akteure zusammen mit verschiedenen Zielsetzungen. Ich würde jetzt mal insgesamt sagen, die Ökosphäre in Bayern, die Bavarian High Economy, wie man dann auch so schön im Marketingdeutsch sagen kann, ist gut, ist vital. Es gibt sehr viele Global Player, die da aktiv sind, aber auch viele, die jetzt dazu kommen oder merken, ich muss vielleicht mein Produktportfolio anpassen. Stichwort auch Automobilindustrie, die ganze Zulieferindustrie, die jetzt schauen muss, was mache ich in Zukunft. Und wenn man jetzt sagt, welche Schwerpunkte sind in Bayern, in der bayerischen Ökosphäre da, ja, ganz klar haben wir auch in gewisser Weise ein Abbild der bayerischen Wirtschaft. Und die bayerische Wirtschaft besteht natürlich auch zu einem größeren Teil aus der Automobilindustrie mit sehr großer Wertschöpfung und mit sehr vielen Akteuren, Unternehmen, Mittelständlern, Kleinbetrieben, die da dranhängen. Aber es geht natürlich nicht nur um Mobilität. Elektrolyseurhersteller, Brennstoffzellenhersteller, Anwendungsbereiche in den verschiedenen Anwendungsfeldern sind da. Letztendlich haben wir in unserem Bündnis natürlich auch die Finanzwirtschaft, die mit dabei sein muss, Projektentwickler, Akteure wie TÜV Süd zum Beispiel, die da aktiv sein müssen. Ihr seid ja jetzt auch im Wasserstoffbündnis Bayern mit dabei. Und letztendlich wollen wir da einfach ein Angebot geben, dass sich die Akteure vernetzen, abstimmen, Interessen, Erfahrungsaustausch. Und zu deiner Frage mit den kleinen Ökosystemen, die um Elektrolyseure herum entstehen. Das ist in gewisser Weise das Ziel auch des Bayerischen Elektrolyseurförderprogramms. Man hat jetzt, ich glaube, 11 Förderbescheide schon ausgestellt und es kommen vielleicht nochmal so um die 14 dazu. Ziel ist es quasi in ganz Bayern. Der Wunsch war mal in jedem Landkreis ein Elektrolyseur. Da sind wir weit entfernt. Das wird finanziell nicht realisierbar sein. Aber das Ziel ist es quasi, so kleine Inseln entstehen zu lassen und die Elektrolyseure, die dann dort gebaut werden, momentan sind es eben 11 Stück, die sollen die nahe Umgebung mit Wasserstoff versorgen. Das heißt, Wasserstofftankstellen. Wir haben ja auch oder hatten ein bayerisches Wasserstofftankstellenförderprogramm, das jetzt dann eingestellt wird, aber auch kleinere Abnehmer, Forschungseinrichtungen, Testbetriebe etc., die mit dem Wasserstoff dann umgehen sollen. Und oftmals siedeln sich dann einfach gerade um den Elektrolyseur oder anders gedacht, um die Abnehmer, zum Beispiel kommunale Verkehrsbetriebe, die bauen dann einen Elektrolyseur, um ihre Busflotte zum Beispiel damit Wasserstoff zu versorgen.
Ja, genau. Die Mobilität, die ist ein gutes Stichwort. Da wollte ich eine Frage anschließen daran. Wenn wir uns jetzt mal sozusagen halt aus dieser Blase, in der wir uns alle so ein bisschen befinden, ich glaube, du hast letzte Woche ganz kurz darüber gesprochen, hinaus bewegen und jetzt mal sozusagen die Sicht jetzt von Laien quasi oder von einfach von Verbrauchern, von ganz normalen Menschen hier in Bayern einnehmen. Dieser Blick auf die Wasserstofftechnologie insgesamt ist ja immer eigentlich sehr, sehr stark geprägt, eben halt von der Anwendung jetzt speziell tatsächlich im PKW. Weil das ist immer so ein Produkt, das jeder kennt quasi, auch das viele Leute natürlich selbst besitzen quasi. Und dann gibt's ja immer diesen halt fingierten Fight im Endeffekt zwischen den reinen Batteriefahrzeugen und den Wasserstofffahrzeugen. Und dann ist doch speziell in den letzten Jahren eigentlich die Wasserstofftechnologie ziemlich unter die Räder gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man speziell von den bayerischen Herstellern wenig gehört hat, was jetzt die PKW-Seite angeht. Hat sich ein bisschen geändert, das wissen wir alle. Aber so richtig, dass man sagt, den Durchbruch in der Mobilität, speziell jetzt hier in Bayern, der ist doch speziell für Leute, die jetzt halt nicht aus der Bubble eben kommen, wahrscheinlich schwierig bis nicht zu erkennen. Oder wie schätzt du das ein, Fabian?
Ja, also im Grunde genommen finde ich es schwierig oder auch schade, dass das Thema Wasserstoff in der breiten Öffentlichkeit immer an diesem konkreten Anwendungsfall PKW wird. Also man verliert mehr, als dass man gewinnt. Es hat, glaube ich, jede Seite einschlägige Argumente, die für oder gegen etwas sprechen. Ich bin ja eher ein Verfechter zu sagen, ja gut, also Verbote, irgendwas vorher zu verbieten, macht wenig Sinn. Andererseits sagen natürlich auch Hersteller, ich investiere meine Milliarden auch nur, wenn ich einen gesicherten Abnahmemarkt habe. Aber wenn man von vornherein schon gewisse Technologiepfade, sage ich mal, ausschließt, Beendigung von Förderprogrammen etc., schlägt man natürlich einen Weg ein. Jede Technologie wird einen Anwendungsfall haben. Was wir eher merken, ist aber, dass Wasserstoff in der Mobilität eher im Schwerlastverkehr die Rolle spielen wird. Dort einfach die Lastprofile anders sind, auch Spediteure und sagen, nun ja, es hilft uns nichts, wenn wir jetzt den LKW dann erstmal stundenlang aufladen müssen, bevor er weiterfahren kann. Jede Stunde, die der LKW auf dem Ladeplatz steht, ist für mich verschenkte Zeit. Und ich versuche mir jedes Mal vorzustellen, wie ist es denn, wenn ich jetzt an einem eh schon überfüllten Rastplatz vorbeifahre, die LKWs stehen quasi schon auf der Ausfahrtsspur der Autobahn. Und jetzt stellt man sich vor, dass all diese LKW mit Megawatt-Chargern dann versorgt werden und laden. Also ich kann mir das leider nicht vorstellen. Das wäre ein schönes Szenario, aber momentan kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, wir werden eine Mischung von verschiedenen Bereichen haben, Anwendungsfällen, batterieelektrisch, aber auch Wasserstoff. Wie es jetzt in Bayern aussieht, was so die bayerische Automobilindustrie angeht, ja, ich meine, im Grunde genommen müssen wir eigentlich nur die aktuellen Meldungen aus den Nachrichten dann uns anhören, dass die großen Automobilkonzerne massive Schwierigkeiten haben, die zum Teil vielleicht selbstgemacht sind, weil man gewisse Trends verschlafen hat, zum Teil ging es aber auch nicht anders, weil natürlich auch der Kunde Produkte kaufen muss. Und am Ende ist es immer eine Sache des Preises und der Kaufbereitschaft. Es wird definitiv, da bin ich mir sehr, sehr sicher, Abnehmer für Wasserstoff-Pkw geben, gerade im Hochpreissegment in Deutschland, aber sicherlich vor allem auch im Ausland. Von daher ist jetzt auch die Strategie von BMW zu sagen, wir gehen jetzt oder wir planen die Serienfertigung, ist für mich schon ein nachvollziehbarer Weg. Wie viele Fahrzeuge es am Ende werden, das weiß man natürlich nicht. Ich vermute mal, dass man sich gerade in der Automobilindustrie eher davor scheut, jetzt Milliarden in die batterieelektrische Mobilität zu investieren. Und das muss man, wenn man wieder aufholen möchte. Und zeitgleich aber dann auch noch die Multimillionen Milliarden in die wasserstoffelektrische Mobilität investieren möchte. Das ist so meine persönliche Meinung, dass man sich einfach nicht auf beides gerade auch einlassen kann, weil auch die Mittel fehlen. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass in Anwendungsfällen, in denen es sinnvoll ist, mit wasserstoffelektrischer Mobilität unterwegs zu sein, dass es dort auch die Hersteller gibt, die dann ihre Produkte wegbekommen. Wir haben in Bayern Mittelständler, die zum Teil auch Umrüster sind, die schneller auch skalieren könnten, wenn es da Kapitalmarkt auch hergibt. Aber auch hier hat man gerade eher das Problem, dass das Thema Unsicherheit, was ich auch schon in der letzten Folge immer ein bisschen erwähnt habe, wie so ein Damoklesschwert über allem auch schwebt. Unsicherheit, wie geht es regulatorisch weiter, wie entwickeln sich die Preise? Und das ist natürlich auch Gift für Kapital, weil wenn jetzt ein Mittelständler gerade in die Produktion von oder in die Skalierung der Produktion von Wasserstofftechnologien einsteigen möchte, benötigt er Geld. Banken scheuen das Risiko, möchten natürlich auch Sicherheiten in Form von Aufträgen. Aber die Aufträge können auch nur dann an Land gezogen werden, wenn klar ist, dass man diese auch erfüllen kann. Das heißt, man braucht Working Capital. Es bedarf hier also auch mehr Venture Capital Akteure oder Private Equity, die dann vielleicht diese größeren Risiken auch eingehen wollen und hier unterstützen. Und wir brauchen natürlich auch Absicherungen über die Weltbank, über Fonds, die gewisse Finanzierungsrisiken dann noch deckeln.
Wenn du jetzt in die Glaskugel blickst und vielleicht auch einen Wunsch für die Zukunft äußern darfst, wann glaubst du, sind wir mit diesem Ökosystem so weit, dass die Firmen wirklich, also dass der Markt da ist, dass die Firmen Produkte herstellen, die sie verkaufen können, dass ausreichend Busse mit Wasserstoff fahren, also dass man wirklich sagt, man hat jetzt die sozusagen Bavarian High Economy nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich in Realität?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich denke, ein wichtiger Meilenstein wird die Realisierung und die Fertigstellung des Kernnetzes sein und die Befüllung dieses Kernnetzes, einfach um dann dieses Signal zu senden, schaut her, also der Wasserstoff kommt. Und auf dem Weg dorthin wird es eben wichtig sein, die Akteure auch zu motivieren, die Offtaker aus der Deckung herauszugehen und zu sagen, hey, ich möchte den Wasserstoff auch abnehmen. Und wenn wir diesen Schritt geschafft haben, das ist ja eher ein Prozess, ein langfristiger Prozess, dann sind wir schon deutlich weiter. Dann gibt es die nachgelagerten positiven Effekte, dass es auch immer mehr Anwendungsfälle geben wird. Ich denke, das Grundproblem ist momentan den Bau der Wasserstoffinfrastruktur, dann gleichzeitig damit koordinierten Hochlauf der Wasserstoffproduktion und eben gerade das Identifizieren, das Finden der Offtaker. Und wenn wir das geschafft haben, sind wir deutlich weiter. Und dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass es dann auf dem Weg hin zur bayerischen High Economy dann nicht mehr so weit ist.
Ja, jetzt zum Schluss noch vielleicht. Ihr habt ja eine ziemlich prominente und große Veranstaltung vor der Brust, wenn ich das mal so nennen darf, den Hydrogen Dialog in Nürnberg. Der, jetzt musst du mir helfen, Fabian, zum 5. oder 6. Mal, glaube ich. Ja, genau. Und auch die letzten Jahre sich eigentlich schon, ja, zumindest in Bayern, aber auch weit über Bayern hinaus eigentlich etabliert hat. Möchtest du dazu noch ein paar Worte sagen, vielleicht, was da sozusagen auf uns zukommt? Weil ich würde mal denken, auch dass viele Hörerinnen und Hörer des Podcasts natürlich dann vor Ort sein werden.
Das hoffe ich natürlich gerne, kann ich kurz mal sagen. Also wir als H2B sind der ideelle Träger der Veranstaltung. Das Ganze findet an der Messe in Nürnberg statt, das 5. Mal am 4. und 5. Dezember. Ziel ist es, diese Veranstaltung, quasi unsere Arbeit, die wir am H2B auch schon machen, quasi auf eine Bühne zu bringen. Also Information, Beratung, Vernetzung. Wir bringen die Akteure zusammen. Einerseits innerhalb Bayerns. Wir werden dort auch die Vollversammlung unseres Wasserstoffbündnisses machen, aber auch international. Deswegen haben wir, und das ist immer auch unser Steckenpferd, ein Programm, das sowohl einmal eine nationale Schiene hat, als auch eine internationale Schiene. Dort haben wir dann Akteure aus dem Ausland dabei. Die Diskussionen oder die Gespräche, die wir jetzt bei dieser und bei der letzten Folge auch geführt haben, die werden wir auch auf der Bühne fortführen. Wir haben zahlreiche spannende Akteure auch da, die gut diskutieren können, von Jorgo Schatzimakakis über Hubert Aiwanger, über zahlreiche internationale Akteure auch, die da sein werden, auch aus Tunesien zum Beispiel, aus Ägypten. Da werden wir diskutieren, wie steht es um den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft weltweit, was sind die Hürden. Und die Veranstaltung ist einfach auch gut, um die bayerische Ökosphäre kennenzulernen. Also auch wenn man jetzt ein Zuhörer außerhalb Bayerns ist, und da gehe ich stark davon aus, dass das viele sind, hat man hier die Möglichkeit, eben auch mit vielen bayerischen Akteuren in Kontakt zu treten.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, ein guter Aufruf, vielleicht auch dich dann live zu treffen wahrscheinlich.
Genau.
Davon gehe ich mal aus. Und damit würde ich auch sagen, wir bedanken uns wieder recht herzlich für deine Zeit hier, deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ja, fiebern mit dir natürlich diesem Zukunftsszenario zu, dass wir wirklich diese Bavarian High Economy in Realität haben. Und natürlich freuen wir uns dann auch, dich da in Nürnberg persönlich zu treffen. Bis dahin, aber auf jeden Fall vielen Dank an dich.
Danke euch nochmal an die Einladung. Es war sehr schön und genau, wir sehen uns dann in Nürnberg.
Ja, an die Hörerinnen und Hörer nochmal der Hinweis, wenn ihr Interesse an der Veranstaltung in Nürnberg habt, am Hydrogen Dialogue, wir haben ja einen Rabattcode für euch, womit ihr euch ein kostenloses Ticket sichern könnt. Ihr habt es ja schon in den letzten Folgen auch gehört, wenn ihr euch den Code anschauen wollt, dann schaut euch die Shownotes an, da findet ihr diesen Rabattcode und auch weiterführende Links, auch natürlich den Link zur Veranstaltung, wo ihr dann den Code einlösen könnt. Und ansonsten noch, wie immer, der Hinweis, schaut doch auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de, auch dort ist der Code zu finden. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann nutzt entweder das Kontaktformular auf der Webseite oder unsere E-Mail-Adresse, die ist ja immer noch und wahrscheinlich auch in alle Ewigkeiten, kontakt@hydrogenbar.de. Wenn ihr Fragen, Infos an den Fabian habt, dann schreibt gerne auch an diese Adresse. Wir leiten dann entsprechend weiter. Und wie es der Johannes schon gesagt hat, wir würden uns freuen, wenn wir möglichst viele von euch dann auch in Nürnberg eben entsprechend treffen würden am 4. und 5. Dezember. Und ja, von meiner Seite nochmal ein herzliches Dankeschön, lieber Fabian, für die Zeit, die du genommen hast, um hier in der Bar zu Gast zu sein. Und allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dahin, macht's gut, servus.
Bis dann, ciao.
Tschüss.